Langstock, der BVN-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V., kurz BVN. Bei Klangstock geht es um Menschen, um Erfahrungen und konkrete Themen. Viele von uns haben einen Langstock und gemeinsam ergeben wir einen Klang. Für Sie. Wir sitzen hier zusammen mit Margret Kühne und mit Professor Dr. Heinrich Stedler. Wir wollen heute über unsere Stiftung sprechen, nämlich die Blinden- und Sehbehindertenstiftung Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese beiden Gäste bei uns haben. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Kühne, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
Dankeschön. Ja, mein Name ist Margret Kühne. Ich sage immer gleich vorweg, ich bin gebürtige Engländerin, weil das kommt immer meistens als Frage, wenn ein paar Sätze gesprochen habe. Also sage ich immer gleich. Und lebe seit 72 hier in Deutschland, bin verheiratet und habe 2 Kinder und 4 Enkelkinder.
Oh, schön.
Ja, doch.
Ja. Herr Stedler, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Blinden- und Sehbehindertenstiftung oder auch kurz BSTN. Stellen Sie sich doch bitte auch gerne einmal vor.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Mein Name ist Heinrich Stedler. Ich bin verheiratet, habe 2 größere Söhne und bin seit 2021 im Vorstand der Blinden- und Sehbehindertenstiftung, war vorher mehrere Jahre ehrenamtlich so ohnehin für den BVN tätig, komme ursprünglich aus der Finanzwelt, war dann an der Hochschule Hannover und habe dort Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure unterrichtet. Ja, und jetzt bin ich seit 5 Jahren im Vorstand der Blinden- und Sehbehindertenstiftung Niedersachsen.
Ja, danke. Frau Kühne, Sie haben selbst einmal Unterstützung von der BSTN bekommen. Erzählen Sie uns doch bitte mal, worum es genau darum ging, wie leicht oder schwer das Ganze war und ja, wie zufrieden Sie am Ende auch damit waren. Mhm.
Ja, ich war froh, dass ich Möglichkeit hatte, durch die Stiftung erstmal unterstützt zu werden. Es war so, dass ich im Mai dieses Jahr, ja, das ist genau 6 Jahre hier, wurde ich plötzlich nach einem OP, hatte ich nur 30% Sehvermögen noch. Also rechts bin ich gleich erblindet nach meinem OP, aber da fehlt auch eine ganze Welt für mich zusammen. Ich war es gewohnt, Auto zu fahren. Ich habe meine 30.000 Kilometer im Jahr runtergerissen. Mhm. Kein Problem. Mir hat wirklich diese Selbstständigkeit, die Spontanität wirklich sehr gefehlt. Und ich habe sehr vermisst und habe auch sehr gelitten. Habe gedacht, ich muss versuchen, wieder im normalen Leben, sage ich jetzt, im Gänsefüßchen wieder reinzukommen. Das heißt, meine Selbstständigkeit und Selbstbestimmen wieder ein Stück weit zu gewinnen. Ich fühlte mich völlig verunsichert, auch wenn jetzt für andere sehbehinderten, blinden Menschen ist 30% doch ganz viel. Aber für mich war es wirklich wie ein Einbruch, also totaler Einbruch in meine Selbstständigkeit. Ich hatte zunächst versucht, Orientierungs- und Mobilitätstraining zu bekommen. Wurde natürlich bei 30% abgeschmettert als Sehbehinderte. Hat man keinen Anspruch drauf. Und dann habe ich von der Stiftung erfahren und dann haben wir Kontakt aufgenommen, Antragsformular gestellt und auch freundlicherweise so genehmigt bekommen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, durch die Stiftung an O&M-Training zu kommen. Mhm. Und es hat mir viel Selbstsicherheit wiedergegeben. Ich hatte panische Angst vor Treppensteigen. Mhm. Immer wenn ich, oder das ist eigentlich nach wie vor, immer wenn ich oben an einer Treppe stehe, ich sehe keine einzelnen Stufen, habe damals schon nicht gesehen. Ich habe nur eine Schräge gesehen und ich habe da gestanden, verkrampft und traute mir nicht, einen Schritt also vorzunehmen. Und bin ich froh, dass ich die Gelegenheit hatte, damals mit Andrea Laudi die O&M-Training zu machen.
Ja. Wer hat denn den Tipp dazu gegeben, dass Sie ein O&M-Training machen sollten?
Ich glaube durch Sascha Paul.
Also von unserer Beratungsstelle.
Jens Michael, weil damals war noch Zelle.
Ach, in Zelle.
Und beim Arzt beim Augenarzt habe ich nur eine Verordnung für einen Langstock bekommen.
Ja.
Und da war natürlich sofort abgeschnittet, weil er keinen Anspruch hatte und es stand nur ein Langstock.
Ja.
Und so ging es immer weiter. Und ich denke, das ist das Erste, was man lernt, wenn man in irgendeiner Behinderung vielleicht oder gerade Sehbehinderung oder Seheinschränkung ist, zu kämpfen. Man lernt zu kämpfen, alle Rechte oder Unrecht, sage ich jetzt. Man muss für alles gerade stehen und auch kämpfen und nicht gleich nachgeben. nicht gleich aufgeben. Und ich denke, das ist der halbe Kampf. Und war froh, durch die Stiftung diese Unterstützung zu bekommen, weil mein Mann hat auch seine Krankheitsbilder, er ist auch 9 Jahre älter als ich, also mein Mann ist 84. Und wir wohnen hier auf dem Dorf und ich habe gedacht, ich kann nicht immer erwarten, dass einer von unseren Kindern immer bereit ist oder Freundeskreis oder Nachbarschaft. Ja. Ich musste lernen, wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ich bin seit 72 bis 2020 ein Auto immer, habe ich immer gehabt. Ja. Ich war es gewohnt, mich im Auto zu setzen, zu fahren. Und diese Selbstständigkeit und die Spontanität, das irgendwie ein Stück weit wieder zu lernen und wieder für mich in Anspruch zu nehmen. Das war mein Ziel. Und eben halt durch den Langstock habe ich dann auch hinterher oder auch jetzt, ist meine Sicherheit. Ich fühle mich einfach sicherer damit.
Haben Sie dann auch Training im Fahren der öffentlichen Verkehrsmittel gemacht? Haben Sie
sich eher Landshode, also hier im Dorf erstmal zurechtkommen, häusliche Umgebung, hier im Dorf. Ja. Und dann in Walsrode über Straßen, Ampeln und so. Ja. Aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich nicht gefahren. Dazu kam es nicht. Es war nur ein paar Stunden, glaube ich, hatte 10 Stunden oder so. Aber ich war dankbar und profitiere immer noch davon. Also das ist einfach so.
Das heißt, der Rest kam dann eher so autodidaktisch?
Durch auch Austausch mit anderen, auch mit O&M-Trainern wie Laura Wettbe und so weiter. Also Sandra Wilkins. Der Kreis erweitert sich irgendwann. Ne? Also gerade wenn man im Verband ist.
Ja. Sie haben mir schon gesagt, dass Sie damals noch 30% hatten. Mhm. Wie ist denn das jetzt mit Ihrem Sehrest? Wird der noch weniger? Wie sind so die Prognosen? Also war das eine gute Sache, dass Sie damals schon das Stocktraining gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Vor meiner OP von der neurologischen Chirurg und hat zu mir gesagt, ich sollte mich schon darauf einstellen, dass ich peu à peu erblinde. Rechts war es eigentlich so von Anfang an. Ich sehe irgendwann, ich sehe hier nichts, wo es von rechts kommt. Ich höre irgendwie ein bisschen Bewegung vielleicht, aber ich kann nichts erkennen. Seitdem kann ich auch nicht mehr lesen, davon abgesehen. Und ja, das links hatte ich mit Korrektur natürlich, konnte ich, aber ich konnte trotzdem nicht mehr lesen. Man wusste auch, die Prognose war, egal ob mit oder ohne OP, auch wenn es gutartig war, das Ding wäre gewachsen und ich wäre erblindet. Mhm. Ich hatte keine Alternative, also musste ich mich damals operieren. Und auch die Prognose war, auch 2 Jahre später, als ich nochmal in der Augenklinik war, habe ich schwarz auf weiß stehen. Also da ist nichts zu machen, ist medizinisch, therapeutisch alles ausgeschöpft, aus ärztlicherseits. Und ich soll froh sein für jeden Tag, wo ich noch einen kleinen Sehrest habe. Und seit letztem Jahr habe ich auch die Anerkennung, also seit September Anerkennung Blindheit. Ne?
Ja.
Und bin heilfroh, dass ich eigentlich Sachen erfahren habe oder erlebt habe oder auch ein Training gemacht habe, wo ich noch einen kleinen Sehrest hatte. Oder ich meine, es wird immer weniger. Und es hat mir so sehr viel geholfen, auch die O&M-Training damals.
Schön. Herr Städler, wenn Sie das jetzt so hören, wie ergeht es Ihnen? Die Stiftung fördert ja ganz viele Projekte, aber gerade wenn man das jetzt nochmal so hört, wie ergeht es Ihnen jetzt so?
Ja, ich freue mich für Sie, dass wir über die Stiftung Ihnen was Gutes tun konnten. Und ich sag mal so, das geht mir auch persönlich sehr nah, weil ich ja auch ein bisschen betroffener bin. Und wenn man dann so hört, dass wir da Gutes bewirkt haben konnten, dann freue ich mich einfach, dass wir als Stiftung da einen wertvollen Beitrag leisten konnten.
Und ich bin auch sehr dankbar.
Ja.
Wie kam es denn damals eigentlich zur Gründung der Stiftung?
Ja, ich hatte vor einigen Jahren mit Herrn Lange mal einen Austausch und dann habe ich ihn gefragt, warum hat eigentlich der BVN keine Stiftung? Nicht alles ist ja durch die Krankenkassenregelung abgedeckt. Es gibt ja auch immer so ein bisschen in between oder auch eben Stadien, wo formell noch nicht geholfen werden kann durch die Krankenkassen, also auch Katalog der Hilfsmittel etc. Und da kam die Idee auf zu sagen, naja, dann schaffen wir doch ein Gremium, also eine Stiftung, die in diese Lücke reingehen kann, weil der BVN, so hatte ich das verstanden, selbst kein Geld für eine individuelle Förderung jemandem zugutekommen lassen kann.
Ja,
das geht nicht. Und ja, dann hat dankenswerterweise Herr Lange die Initiative oder die Anregung aufgegriffen und hat dann die Stiftung ins Leben gerufen, beziehungsweise das Geld, der Stifter ist der BVN. und hat dann eben einen bestimmten Betrag zur Verfügung gestellt, sodass wir von den Erträgen, wir können ja nur aus den Erträgen, aus den Zinserträgen, können wir Förderungen vornehmen. Aber immerhin, es ist schon bei Ihnen ja auch eine Größenordnung, wo man sagen kann, das hat mir geholfen. Die Stiftung ist dann 2021 gegründet worden, sodass wir jetzt in diesem Jahr schon 5 Jahre existieren und schon ein bisschen was Gutes, nicht nur bei Ihnen, Frau König, bewirken konnten.
Wer kann denn eigentlich alles eine Förderung beantragen? Also an wen richtet sich die Stiftung konkret?
Wir haben verschiedene, wie soll ich sagen, Kriterien oder Förderfelder. Das geht einmal um Inklusion und Teilhabe. Zum Beispiel jemand, der einen besonderen Langstock braucht. Oder wir haben auch schon ein inklusives Konzert mit unterstützt. Dann ein ganz großer Bereich ist Kinder und Jugendliche, auch in der Prävention. Dann Förderung von wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich der Augenmedizin. Und dann haben wir eben individuelle persönliche Unterstützung, so wie bei Ihnen, Frau Köhne, eben Training für Orientierung und Mobilität oder wir haben auch jemand mal besondere Brille mitfinanziert. Und dann haben wir im Wesentlichen, ist eigentlich so die Anträge, die wir bekommen, ist im Bereich Inklusion und Teilhabe oder eben auch persönliche Unterstützung, wo es noch Lücken gibt und da sind wir mit dabei.
Nun engagieren Sie sich ja auch persönlich für ein ganz besonderes Projekt in der Stiftung, nämlich Blick für Kids. Sie haben es ja schon angedeutet, Kinder und Jugendliche spielen eine große Rolle und sollen vor allem auch Nutznießende sein der Stiftung. Und dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Erzählen Sie uns doch ein bisschen davon.
Ja, auch das ist ganz interessant. Bei uns im Stiftungsrat sitzt Herr Professor Hörauf. Herr Professor Hörauf ist der Chefarzt der Augenmedizin der Uniklinik Göttingen. Der hat mich 2015 bei einer drohenden Netzhautablösung meines linken Auges operiert. Und da habe ich dann mich erstens an ihn erinnert, als die Stiftung ins Leben gerufen wurde und zweitens hat er dann auch freundlicherweise, sitzt er bei uns im Stiftungsrat und dann hat er berichtet, dass die Augenärzte und auch in den Kliniken zunehmend beobachten, dass Augenerkrankungen bei Kindern zu spät erkannt werden und teilweise dann leider auch operativ, also augenmedizinisch nicht mehr geheilt werden können. Und dann hatten wir die Idee zu sagen, dann gehen wir doch mal der Frage nach, wie sieht es mit der Augengesundheit bei Kita-Kindern überhaupt aus? Dann haben wir ein Pilotprojekt in Hannover gestartet mit der AWO in Niedersachsen. Und da kam raus, dass von den 50 Kindern, die wir in dem Pilotprojekt untersucht hatten, 10% einen Augenfehler hatten, Sehschwäche hatten, was auch immer, die bis dato nicht erkannt, weder von Eltern noch von den Erziehern.
Erstaunlich hohe Quote.
Das ist eine relativ hohe Quote. Man muss wissen, die derzeit geschätzte Quote in Deutschland bei der Augengesundheit von Kindern liegt bei 5%. In skandinavischen Ländern liegt die bis 1,5%, weil in diesen Ländern in den Kitas Augenvorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden. Bei uns wird das in den Kitas ja für die Zähne gemacht. Und deswegen haben wir dann gesagt, können wir aus diesem Pilotprojekt nicht etwas Großes stricken. Das ist uns dann Gott sei Dank gelungen. Wir haben dann mit Hilfe der Augenklinik Göttingen ein Konzept entwickelt. Das ist der Herr Professor Schiedkowski, der also in Astrabologie, das ist ein spezieller Bereich nur für die Augenprobleme von Kindern, zuständig ist. Der hat eine Arbeitsgruppe bundesweit zusammengestellt. Und haben wir, nachdem das Konzept stand, haben wir uns vorgenommen, jetzt beginnend im letzten Jahr schon insgesamt 4.500 Kinder in Kita-Kinder in Niedersachsen so ein Augenscreening durchzuführen, um eben erstmalig in Deutschland überhaupt Daten zu diesem Thema zu bekommen und zwar eben auch medizinisch und wissenschaftlich professionell begleitet. Das ist im letzten Jahr gestartet. Da haben wir rund 1.300 Kinder untersucht in ganz Niedersachsen, also in den Regionen Lüneburg, Braunschweig, Hannover und das Weser-Ems-Gebiet. Und das ist begleitet und unterstützt durch AWO Kitas und dann die Kitas des Bistums Osnabrück. Das ist auch ein großer Kita-Betreiber. Und ja, und das ist jetzt durchgeführt worden. Gott sei Dank, muss man auch sagen, die Daten wurden erfasst von Orthoptistinnen. Rund 40 haben mitgemacht in Niedersachsen. Ich kannte den Beruf vorher nicht. Das ist ja ein augenmedizinischer Fachberuf nur für Kinder. Das kennen viele vielleicht schon unter dem Begriff der Sehschule. Und die haben die Daten erfasst. Die werden gerade ausgewertet. Und dieses und nächstes Jahr gibt gibt es den zweiten Untersuchungszyklus. Die Kinder, die letztes Jahr untersucht werden, werden jetzt kurz vor Einschulung nochmal untersucht. Und parallel dazu wird die Kontrollgruppe untersucht. Das ist eine bestimmte medizinische, wissenschaftliche Methodik, dass man, ich sage mal, einmal eine Untersuchungsgruppe hat und zum zweiten eine Kontrollgruppe, damit man das und die Unterschiede vergleichen kann. Das läuft alles und erfreulicherweise haben wir auch dafür ganz viele Spendengelder einsammeln können, denn das ist ein großes Projekt, das die Stiftung selber gar nicht hätte stemmen können. Und dankenswerterweise hat auch unser niedersächsischer Gesundheitsminister, Herr Dr. Philippi, hat erstens die Schirmherrschaft übernommen und zweitens, als uns dann noch ein etwas größerer Betrag fehlte, hat freundlicherweise das Gesundheitsministerium diese Lücke geschlossen, sodass wir dann eben auch im letzten Jahr starten konnten und jetzt bis Mitte 27 die nächsten Untersuchungen laufen und wir alle mal ganz gespannt sind, was denn nun das Ergebnis ist. Wobei der erste Eindruck der ist, dass wir doch bei einigen Kita-Kindern im Durchschnitt eine relativ hohe Sehschwächenquote haben. Das muss man jetzt mit Vorsicht erstmal genießen, weil wir mit unserem Projekt noch nicht durch sind. Aber Sie haben ja, Frau Bonitz, ein Beispiel miterlebt von Noelia, einem kleinen Mädchen einer Kita hier in der Nähe von Hannover. Die hat also an diesem Augenvorsorgeuntersuchung teilgenommen und dann haben die Orthoptistin festgestellt, sie konnte auf einem Auge gar nichts sehen. Und alle waren sie ganz erschrocken, die Vierjährige natürlich auch. Und dann hat man festgestellt, sie hatte einen hohen Pluswert. Sie konnte das also in der Nähe nicht sehen, ist dann natürlich zum Augenarzt gekommen, hat eine Brille verschrieben bekommen, kann jetzt wunderbar gucken. Weder die Eltern haben das gemerkt, noch die Erzieherin haben das gemerkt, weil sie ja mit einem Auge sehr gut sehen kann. Und sie gleichen das auch aus. Sie werden das wissen können. Das ging mir auch so. Also das ist mal so ein Extrembeispiel, wo man jetzt schon sagen konnte, also der haben wir mit Sicherheit sehr gut helfen können. Ja. Alle waren wirklich sehr zufrieden. Die Mama war auch ganz glücklich. Also wir waren ja mit dabei. Wir haben ja auch die interviewt. Und das zeigt eben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und das, was wir uns da vorgenommen haben, eben doch ein wertvoller Beitrag, auch aus augenmedizinischer Sicht. Weil wie gesagt, es gibt keine Daten in Deutschland zur Augengesundheit von Kita-Kindern. Es hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich diesem Thema zu widmen. Denn sie haben ja nachher später in der Schule, im Berufsleben, immer dann, wenn sie Sehschwächen haben, die leider nicht mehr behoben werden konnten, haben sie immer ein Handicap, tragen sie mit sich rum. Ja? Und das kann man eben auch frühzeitig vielleicht erstens erkennen und dann auch beheben.
Das fand ich eben auch erstaunlich, ne, dass die Mutter dann gesagt hat, dass durch das Tragen der Brille im Kindergartenalter sie vielleicht schon ohne Brille eingeschult werden könne. Also das ist schon wirklich erstaunlich, wie viel Korrektur da möglich ist in diesem noch jungen Alter.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Kinder allgemein nicht nur Sehbeeinträchtigung. Ich habe fast 40 Jahre bei der Lebenshilfe gearbeitet und habe auch im Kindergartenalter. Also ich denke, das A und O ist die Früherziehung.
Das stimmt. Ja, und Sehen ist ja ein wichtiger Wahrnehmungsfaktor.
Natürlich. Übernimmt 85% alle Wahrnehmen, übernimmt die Augen. Richtig. Ich denke, das muss man einfach bewusst werden. Ja. Die anderen Sinne haben nur 15%.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn, ne?
Ja, haben Sie denn auch einen Eindruck davon gewonnen, wie die Erziehenden oder andere, die davon was mitbekommen haben von dem Projekt, so damit umgegangen sind?
Ja, also die Resonanz war überwältigend positiv. Sowohl die Eltern waren happy, dass da kostenlos eine Augenvorsorgeuntersuchung angeboten. Die Erzieherinnen fanden das auch inzwischen natürlich total wichtig, weil da noch gar nicht so vorher drauf geachtet wurde. Und nochmal, man merkt das häufig als Außenstehender gar nicht, dass ein kleines Kind nicht richtig sehen kann. Weil man korrigiert das mit dem gut sehenden Auge. Man merkt das nicht. Auch die Orthoptistinnen, die haben alle gesagt, das ist ein extrem wichtiges Projekt. Wir haben schon immer gesagt, das muss gemacht werden, weil die erleben das ja in ihrer Arbeit täglich, dass manche zu spät kommen. Also die Resonanz war überwältigend positiv und hat uns natürlich auch darin bestärkt, unbedingt das jetzt auch, das Projekt eben gut zu Ende zu führen. Also auch in dem Volumen, was wir haben. Ich meine, müssen Sie vorstellen, rund 1300 Kinder in knapp einem halben Jahr zu untersuchen, da waren die Orthoptistinnen schon viel unterwegs. Also das haben es auch bescheiden vergütet bekommen, aber die sind mit viel Engagement, mit viel Enthusiasmus dabei, weil sie auch sagen und das ja erleben, in ihrem beruflichen Alltag, wie wichtig das ist, frühzeitig Probleme mit den Augen zu erkennen.
Ist natürlich für Eltern erleichtert, wenn das vor Ort im Kindergarten. Sie müssen nicht extra irgendwo anreisen zum Facharzt oder.
Richtig.
Weil ich denke, so im ländlichen Bereich ist es schon
natürlich.
Mit Erschwernis.
Ja, stimmt.
Aber das ist noch
ein
ganz
großer Vorteil, weil es denn vor Ort ist.
Ne? Das stimmt.
Überhaupt einen Augenarzt zu bekommen. Ne?
Und oder auch einen Termin zu kriegen. Richtig. Allgemein beim Facharzt sowieso. Aber das ist wirklich extrem.
Frau Körner, da haben Sie noch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, weil wir mit den Augenärzten in Niedersachsen, das hatten wir aus dem Pilotprojekt gelernt. Da waren jetzt diese 5 Kinder und dann haben die Eltern hinterher gesagt, ja, aber ich musste 3-4 Monate auf einen Termin beim Augenarzt warten und das fand ich nicht so toll. Dann haben wir den Verband der Augenärzte Niedersachsen eingebunden und der hat mit dafür gesorgt, dass bei den Kindern, die jetzt in diesem Projekt die Empfehlung bekommen haben, zum Augenarzt zu gehen, das ist ja nur eine Vorsorgeuntersuchung, das ist keine abschließende Augenuntersuchung, dann haben die uns Augenarztpraxen zur Verfügung gestellt, die unter einem bestimmten Stichwort, wenn man das dann gesagt hatte als Elternteil, innerhalb von 4 Wochen einen Termin bekommen haben. War auch ganz wichtig, weil wenn die Eltern hören, es gibt ein Problem beim Sehen, dann wollen die natürlich wissen, ja, was ist denn nun? Ja, und wollen nicht 2-3 Monate warten. Und da haben wir die Unterstützung des Verbandes der niedersächsischen Augenärzte bekommen. Und da konnten die in den jeweiligen Regionen, konnten die sich dann melden und haben relativ zeitnah eben auch einen Termin bekommen.
Ja, denn das ist ja auch sehr wichtig, ne, dass man das sofort auch genau weiß, was denn jetzt für eine Behandlung notwendig wäre. Welche Ziele verfolgen Sie denn eigentlich konkret mit Blick für Kids? Also es geht natürlich um die Kinder, die jetzt untersucht werden, aber können Sie sich vorstellen, dass daraus noch mehr erwächst?
Ich sag mal, man hat ja Wünsche und Zielvorstellungen, die haben wir natürlich. Ursprünglich war auch angedacht, dass wir die Krankenkassen in dieses Thema mit einbinden. Wir hatten eigentlich ursprünglich ein höheres Budget vorgesehen, weil alle ein bisschen besser vergütet werden sollten. Das ist uns nicht gelungen, denn die Krankenkassen haben gesagt, nee, das passt jetzt gerade nicht. Das war auch zu der Zeit, als der Bundeshaushalt ein bisschen schlechter aussah und alle ein bisschen zum Sparen aufgerufen waren. Da haben die gesagt, nee, können wir nicht mitmachen und es gibt ja die 7a. Untersuchungen, die ja auch finanziert werden, muss man sagen, ist ja eine Igelleistung. Im Moment habe ich den Eindruck oder die Wahrnehmung, die Sehschwächenquote bei Kita-Kindern ist wahrscheinlich zu hoch, dass also Prävention ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich würde mir wünschen, wenn man das Projekt vielleicht zum Anlass nehmen könnte, zu sagen, das, was wir mit der Zahnmedizin bei den Kita-Kindern machen, das machen wir auch für die Augen. Sie können das auch von mir aus ausdehnen auf die Ohren. Ja? Das sind ja die wichtigen Wahrnehmungsorgane. Aber ich bin jetzt erstmal beim Sehen. Da wünsche ich mir, dass man das vielleicht umsetzen könnte, wenn man eine verlässliche Datenbasis hat und an der arbeiten wir ja gerade.
Sehr schön. Ja, wirklich beeindruckend. Ja, auch da dann mal gleich der Aufruf, wenn Sie begeistert sind von dem Projekt und von der Arbeit der BSTN, also unserer Stiftung, wir freuen uns immer über Spenden.
Ja.
Das jetzt schon mal hier an dieser Stelle.
Ja, Sie haben ja auch das konkrete Beispiel mit Frau Köln erlebt. Wir tun ja gerne finanziell etwas Gutes, aber es muss ja irgendwo herkommen.
Genau,
ja.
Genau.
Also wenn ich den Ball mal aufnehmen darf, wir freuen uns über jede Spende. Und wenn es nur 1 Euro ist, wirklich, Spendenkonto ist auf unserer Homepage. www.blindenstiftung-niedersachsen.org. Da freuen wir uns über jeden Spendenbeitrag und rein formell, wir sind natürlich als gemeinnützig anerkannt. Alle Spenden bis 300 Euro, da reicht der Überweisungsbeleg, den Sie dann bei Ihrem Einkommensteuererklärung abgeben können. Das vermindert das zu versteuernde Einkommen. Und über 300 Euro stellen wir selbstverständlich eine Spendenquittung aus. Herzlich freuen wir uns ganz besonders, wenn wir den einen oder anderen Euro via Spende zur Verfügung gestellt bekommen.
Nun machen Sie das Ganze ja ehrenamtlich, Herr Städtler. Sie, Frau Köhne, Sie sind auch ehrenamtlich unglaublich aktiv und da sind wir als BVN sehr, sehr dankbar. Sie sind nämlich Blickpunkt Augeberaterin und beraten kostenlos Ratsuchende, wenn sie von Sehverlust betroffen sind. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Erfahrung die Möglichkeit einer individuellen Unterstützung, wie Sie sie selbst durch die Stiftung erfahren haben?
Ja, ich denke schon, es gibt immer wieder Anlässe, wo man sagt, man muss schon differenzieren, oft in der Beratung. Aber ich denke, es ist nicht unbedingt bei der erste oder vielleicht der zweite Gespräch, dass man vielleicht sowas anbieten könnte, sage ich jetzt, dass man Unterstützung benötigt. Weil oft in der Beratung, wenn es ein Erstkontakt ist, diese haben ganz andere Probleme.
Ja.
Man ja, die müssen damit fertig werden, dass sie, so wie ich damals, man muss erstmal klarkommen, dass man nicht alles machen kann wie früher. Mhm. Oder eben halt viele haben noch keinen Antrag gestellt auf Schwerbehindertenausweis. Mhm. Oder sind, was weiß ich, haben keinen Pflegegrad. Oder. Es ist sehr differenziert. Ich berate nicht allzu lange, ich baue es immer noch auf, leider. Durch meine eigene Krankheit bin ich jetzt ein halbes Jahr ausgefallen. Aber ich erlebe nicht oder habe es noch nicht beim Erstgespräch erlebt, dass man sagen kann, ja, wir haben eine Stiftung, die eventuell Unterstützung geben könnte. Mhm. Aber es kommt vielleicht in der zweite oder dritte Gespräch oder Begegnung, sage ich jetzt, dass man sagen kann, also das gibt sowas, vielleicht ist das was. Ja. Aber erstmal bislang, wie gesagt, ich berate erst seit 3 Jahren, dann ist nicht so, ich bin nicht in Hannover, ich mache den ländlichen Bereich. Das sind erstmal ganz andere Probleme. Es ist oft schon mit Mobilität zu tun, wenn man auf dem Dorf wohnt, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wie kommt man von A bis B? Ja. Wie kann ich das bezahlen, sage ich jetzt? Schon Teilhabe oder Inklusion ist es immer ein großer Faktor. Bislang, wie gesagt, von der Stiftung in dem Sinne war nicht so Grund, also im Gespräch. Aber ich denke, längerfristig, wenn man die Menschen ein bisschen besser kennenlernt und wie sind sie? Viele, ich meine, das wissen Sie ja auch, wir haben viele ältere Mitglieder und die haben ganz andere Probleme, die muss man erst erreichen. Die sind dann verunsichert, sei es denn über eine Behandlungsmethode oder. Mhm. Oder die haben erstmal andere vorrangige Probleme, sage ich jetzt. Ne?
Das ist total wichtig.
Ich denke, als neu Seh-Eingeschränkte muss man lernen, also sein Handicap anzunehmen. Mhm. Und das ist diese eigene Akzeptanz. Dann kann ich nach vorne gucken. Ja. 3 Beratungsstellen, also Angebote hier im Heidekreis, weil er ist so langgezogen. Ich fahre immer mit dem Zug. Und wenn ich dann, sage ich jetzt, ich steige meistens in Hodenhagen von der Begrifflichkeit, das ist die Hannover-Buchholz-Nordheide, 30. Und da steigen welche, also Seh-Eingeschränkte oder Blinde in Walsrode oder Fallingbostel oder Soltau. Mhm. Und ich biete alle an, ich sitze da im Zug, ich komme gegebenenfalls an die Tür, ich sitze immer in diese Abteil direkt hinter der Lokführer, dass sie wissen, wo sie orientieren. Mhm. Und manche trauen sich nicht, das zu machen. Ja, und ich denke, das sind andere Problematik.
Das stimmt.
Und dann kommt das Alte dazu. Ne? Es gibt durchaus welche, die auch über 80 sind, die das, oh ja, ich steige dann ein, ich weiß, dass du da bist. Mhm. Aber die trauen sich nicht, am Bahnhof zu stehen. Und hier auf dem Dorf gibt es keine Begleitung, Mobilitätsassistenz. Das sind andere Probleme. Mhm. Wenn ich nicht jemand von einer Familienangehörigen oder vielleicht ein Nachbar oder so, dem ich da dabei helfen kann. Ja. Und das ist, denke ich, was anderes. Das ist ein anderer Kernpunkt.
Aber wie gut, dass Sie da so unterstützen und den Leuten auch ein Vorbild sind damit. Das ist unglaublich viel wert.
Vom Berufs wegen war ich gut vernetzt im Heidekreis. Das A und O ist wirklich lernen, mit seinen eigenen Behinderungen umzugehen und die Akzeptanz.
Ja, und das ist ein großer Schritt und da braucht man wahrscheinlich einige
Beratungsstunden. Am Anfang wirklich Unterstützung.
Ja.
Und obwohl ich, wie gesagt, ich habe fast 38 Jahre bei der Lebenshilfe war ich tätig. Habe auch behinderten Menschen war mein tägliches Brot sozusagen, ne? Jung oder alt. Mhm. Habe Eltern beraten und so weiter. Aber wenn man selbst betroffen ist mit einer Behinderung, ist egal welche, geht man ganz anders mit um, als wenn man das damit arbeitet.
Das stimmt.
Ja, man ist betroffen.
Ja.
Ich fiel erstmal, oh, was ist jetzt passiert? Mhm. Ja, da war meine Familie, sage ich immer mein Dreamteam inzwischen.
Oh, wie schön.
Also die eine ist Krankenschwester, die andere Sozialarbeiter und mein Mann. Das habe ich jetzt in den letzten halben Jahren auch wirklich, seit ich krank wurde, also sehr genossen, dass die da wirklich alles gemacht haben. Ne?
Ja, und auch die nötige Empathie auch haben.
In der heutigen Zeit, es gibt so viele Patchwork-Familien, ich habe nichts gegen Patchwork-Familien, aber die Familien halt ist oft nicht gegeben. Wie viele alleinstehende Personen gibt es?
Ja.
Oder wo der ein Partner vielleicht früh verstorben ist.
Ja.
Und das ist nicht ohne. Und dann ohne Führerschein und dann auf dem Lande.
Das stimmt.
Gibt Ihnen denn das Ehrenamt auch etwas quasi zurück?
Ja, sehr viel. Also das Gefühl, ich bin nicht nutzlos. Ja, also weil ich fühlte mich sehr eingeschränkt, nicht lesen zu können und noch nicht mehr Auto fahren zu können. Immer zu fragen, oh, kannst du mir bitte behilflich sein? Das fand ich so schlimm. Und bis ich zum Blindenverband gekommen bin, die geben mir und ich wollte das auch ein Stück weit wieder zurückgeben. Ja. Und dann habe ich gesagt, bin ich schon zu alt, um mich ausbilden zu lassen als Blindenaugeberater. Ich hoffe und denke, dass ich was wiedergeben kann, was ich selbst erfahren habe. So alltägliche Tipps. Am Anfang habe ich mich ständig in die Finger, alle Finger, ich hatte immer Pflaster, habe mich ständig geschnitzt beim irgendwas schneiden oder so Kleinigkeiten. Ja. Oder ich habe, wenn ich schreibe, nur mit einem schwarzen Filzstift. Solche Kleinigkeiten, Alltagssachen, das sind so wichtig, dass man einfach ein Stück weit, ja, ich kann das doch selbst. Oder auch die vielen Hilfsmittel, ob das ein entsprechender Fieberthermometer oder Personenwaage oder Blutdruckmesser oder sonst was. Es ist ganz, ganz wichtig.
Genau, dass man von den Angeboten erfährt.
Also ich freue mich wieder jetzt, nach, wie gesagt, ein halbes Jahr bin ich etwa stillgelegt worden, wieder langsam einzusteigen und denke, das ist auch gut so. Also ich brauche es für mich. Bin nicht jemand, die sitzt und Däumchen dreht und mein eigenes Selbstmitleid aufgeht. Ich versuche positiv zu denken. Natürlich habe ich meine schlechten Tage. Logisch, das hat jeder, aber...
Wie ist das bei Ihnen, Herr Städtler? Gibt Ihnen das Ehrenamt auch einiges zurück? Denn sehr zeitaufwendig ist das auf jeden Fall, vor allem jetzt.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, was Sie gerade erzählt haben. Ich würde das mal andersrum formulieren. Ich komme ja aus der Finanzwelt. Das war mein Berufsleben. Und ich male jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß. Früher habe ich mich sehr gefreut, wenn ich einen überdurchschnittlichen finanziellen Gewinn erzielen konnte für meinen Arbeitgeber. Das war eine Selbstbestätigung. Oder auch, ich war ja nachher in der Hochschule, wenn man eine Gruppe hatte, die besonders gute Klausuren geschrieben hat, dann hat man sich gefreut, weil man merkt hat, ich habe was bewirkt, ich konnte jemandem was beibringen. Und dann ging es ja bei mir so, bevor ich dann in die Pensionierung ging, ich war ja schon länger auch beim BVN, hier zum Beispiel die Seminare Lernen lebenspraktischer Fertigkeiten, das ist das, was Sie gerade erzählt haben, die haben wir auch unterstützt. Und da habe ich dann eben schon erlebt, dass man viel zurückbekommt für sich, sich freut, wenn man anderen einen guten Beitrag geleistet hatte. Das ist das, was so das Herz erwärmt, was so, ja, innere Zufriedenheit erzeugt. Und deswegen mache ich das selbst wirklich mit großer Leidenschaft gerne. Hinzu kommt ja, dass ich sage immer, halb Betroffener bin. Ich kann auf dem linken Auge fast nichts sehen, aber ich bin eben der Einäugige unter den Blinden, der ist der König. Ja. Ich weiß es eben auch in der Schule oder im Beruf, was es heißt, nicht gut sehen zu können. Und dass ich jetzt was zurückgeben kann, weil ich mehr Zeit habe. Also ich spiele gerne Golf, ich könnte noch mehr Golf spielen, ja. Aber ich freue mich zum Beispiel bei den Projekten, die wir haben, da auch eben Beiträge leisten zu können. Speziell bei dem Großprojekt hier Blick für Kids, was wir schon besprochen haben. Und das gibt für die eigene Zufriedenheit eine ganze Menge zurück. Ja, oder auch wie Sie sagen, dann hat man auch wieder so, sagt, Mensch, jetzt kümmere dich, du kannst anderen was Gutes tun. Und das erfüllt das Herz, das erfüllt die Seele.
Ja, kann ich nur bestätigen. Das ist so, also wirklich.
Sie haben schon gesagt, Herr Städtler, die Stiftung wird dieses Jahr 5 Jahre alt.
Ja.
Was haben Sie denn noch so vor für die Zukunft mit der Stiftung?
Ja, also erstmal jetzt natürlich ganz, ich blicke jetzt mal die nächsten 3-4 Jahre nach vorne. Das erste große Ziel ist natürlich, das Großprojekt gut zu Ende zu führen und dann natürlich Bericht von der Augenklinik Göttingen zu bekommen, mit dem man dann auch vielleicht politisch ein bisschen was auf die Bahn bringen kann. Das wäre ganz wunderbar. Dann haben wir natürlich immer noch das Ziel, auch noch Spendengelder einzusammeln, weil wir brauchen einfach mehr Geld, damit wir Gutes bewirken können. Und das wäre für mich so das Hauptziel, dass wir unseren Kapitalstock ein bisschen nach vorne bringen und dass wir aber auch durch Projekte noch mehr Aufmerksamkeit erlangen, dass man sagt, was die da machen, das ist unterstützenswürdig. Darüber würde ich mich freuen. Wir haben ja auch noch andere Projekte. Ich sage nur ein Stichwort, Blickpunkt Seele. Das kommt auf das, was Sie gerade gesagt haben. Wie gehe ich eigentlich, wenn ich im etwas fortgeschrittenen Alter plötzlich eingeschränkt bin? Das macht ja was mit mir selbst. Ja, das wirft mich zurück und das spielt sich ja mehr im Kopf ab. Ja, und das kann auch zu einer Depression erstmal führen. Und wie komme ich da wieder raus? Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Projekt, was wir da uns auf die Fahne geschrieben haben.
Ja. Und auf bei Blickpunkt Seele, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, Psychotherapeutinnen, die bereits im Ruhestand sind, die sind telefonisch erreichbar. Mhm. Man kann sie gewisse Male eben kostenfrei telefonisch erreichen und bekommt eine Beratung. Und das ist aber erstmal nur in der Region Nordost.
Das ist auch ein Pilotprojekt im Moment.
Genau. Mhm.
So schön geschildert haben, auch wie es dann einen selbst wieder nach vorne bringt, mit diesem Schicksal erstmal umgehen zu lernen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das Leben geht ja weiter. Ja? Und da auch seinen Weg wieder neu zu finden, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist, ja, ich versuche auch immer, alle so ein bisschen Mut zu machen, dass es ist machbar. Ich muss nicht sagen, ja, ich kann nicht mehr, ich bin blind oder ich kann das nicht.
Ja.
Ich muss eher sagen, ja, was kann ich anstatt dessen?
Ja.
Oder wie kann ich das am besten? Und ich denke, das ist ein großer Lernprozess oder auch Umfang. Ne? Also ich muss sagen, auch die Selbsthilfegruppen, die sind einmalig. Also ich erinnere mich gerne an, wir hatten unsere Jahresversammlung, also von unserer Gruppe. Und neben mir saß auch eine Vollblinde und ich nehme ihr an, sie sagte plötzlich, ach, mach mal, ich schaffe das nicht durchzuschneiden. Und dann nahm ich das oder es fällt vom Teller. Ich nahm das darauf hin, habe ich mein Getränk, mein Wasser umgekehrt. Und alle haben nur gelacht, weil das fällt nicht auf. Wir sind unter uns und es macht nichts.
Ja.
Und ich denke, das anzunehmen, dass solche Malheure passieren, alles ist über vorher, oh Gott, das ist mir peinlich, das ist vorbei. Und das gibt auch die Gruppe dieses Miteinander. Oder ein anderes Beispiel, ich hatte auch damals mit Jens Michael einen Besuch gemacht bei einer älteren Dame hier im Dorf.
Ja.
Und dann habe ich sie auch ermutigt, mitzukommen zu unserem Treffen. Sie war damals 92 und es sollte Essen geben. Es war auch eine Versammlung. Und dann sagt sie, oh, das kann ich nicht. Ich kleckere so. Und da sagte ich, ja, das ist wie aus der Pistole geschossen. Wieso? Das sehen wir sowieso nicht auf einem Klecker. Und ich denke, dieser Humor, dieses Natürlichkeit, das ist ganz, ganz wichtig, egal in welche Lage, sage ich jetzt. Oder das gilt eigentlich für jede Behinderung.
Ja,
stimmt. Ja.
Aber das fand ich, das bleibt immer so in Erinnerung. Ne?
Schön. Ja, dann haben wir jetzt ganz viel erfahren von der Stiftung. Wirklich großartig, was die Stiftung alles macht, was Sie auch persönlich machen, Herr Städler. Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement, Frau Köhne. Wir haben ja jetzt teilhaben können an einigen Anekdoten, auch aus der Blickpunkt-Auge-Beratung und aus den Gruppen. Das ist ja besonders und schön zu hören, wie das auch helfen kann, wie man selbst damit einen guten Weg findet für sich und mit anderen.
Ja, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Darum geht es. Ne?
Ja.
Dass man nicht alleine ist.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.
Und Sie haben zu danken.
Alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke.
Klangstock, der BVN-Podcast, ist eine Produktion des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen e.V., BVN. Redaktion und Schnitt Dr. Petra Christine Bonitz. Wir laden Sie herzlich ein, mehr über den BVN zu erfahren. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.blindenverband.org oder auch bei Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sind in den Regionen Niedersachsens beratend für Sie da. Mit unserem Beratungsangebot Blickpunkt Auge. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns an unter 0511 51040. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an klangstock@blindenverband.org.